Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres Sportpodcast-Einwurf. Ich sage auch herzlich willkommen im neuen Jahr, denn es ist die erste Folge im neuen Jahr 2021, die wir heute hier produzieren mit einem spannenden Thema. Und bevor wir Ihnen unseren neuen Gast vorstellen, werfe ich den Ball wie gewohnt rüber nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best, die mich hoffentlich jetzt hören kann.
Welcome back, lieber Sebastian, im neuen Jahr, noch immer aus dem Homeoffice in Darmstadt. Ich freue mich auf viele weitere Folgen im neuen Jahr mit dir und heute ja gleich mit einem spannenden neuen Thema.
Absolut. Mit dem Vertreter, heißt mit dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes und er ist in Bergneustadt geboren, war auch schon mal als Politiker unterwegs. Ich durfte ihn in Köln schon das ein oder andere Mal persönlich treffen und ich glaube, er brennt für seine Aufgabe, so viel darf man sagen. Und er müsste uns jetzt zugeschaltet sein. Ich sage herzlich willkommen, Friedhelm Julius Beucher.
Hallo.
Hallo, Herr Beucher, liebe Grüße aus Darmstadt.
Schön, dass die Leitung steht. Herr Beucher, vorab, wie geht's Ihnen?
Gut.
Gut heißt, das ist eine sehr knappe Antwort, da wollen wir natürlich ein bisschen mehr noch erfahren. Gut heißt, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und gesundheitlich ist für Sie und auch für Ihre Lieben alles in Ordnung.
Das ist der Fall und zum Start ins neue Jahr kann ich noch nie sagen, so still und so ausgeruht, dass man sich gefragt hat, war das denn wirklich Silvester am Abend vorher?
Lassen Sie uns noch ein bisschen teilhaben. Wie lief das bei Ihnen ab? War das dann ganz zweisam, ganz kleine Runde, wurde lecker gegessen?
Ja, ich hätte fast vom Sex des Alters gesprochen, schön und länger gegessen und dann im Fernsehen hin und her gezappt, am Kamin gesessen und dann nach draußen gegangen und dort auf Distanz natürlich mit den Nachbarn aufs neue Jahr angestoßen und wenig Knallerei erlebt, ein paar Raketen am Neustädter Abendhimmel und dann eigentlich noch ein bisschen durchs Fernsehen gezappt mit meiner Frau, mich unterhalten mit den Kindern, die in der Nähe von Genf leben, telefoniert und dann zu einer mehr als zivilen Zeit ins Bett gekommen.
Wir möchten natürlich gerne auch erstmal ein Stück weit zurückschauen auf die vergangenen 8, 9 Monate. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Funktion als Präsident des Verbandes auf diese Zeit schauen, sind Sie nach wie vor guten Mutes und wie würden Sie so diese letzten 9 Monate in der Zusammenfassung auch aus Ihrer Funktion heraus beurteilen?
Also guten Mutes bin ich grundsätzlich von meiner lebensbejahenden Art, aber es waren einfach und sind noch schwierige Monate. Hinter mir steht ein Verband mit knapp 600.000 Mitgliedern, 17 Landesverbänden und 2 Fachverbänden und über 6.200 behinderten Sportvereinen, in denen Prävention, Breitensport, Reha-Sport betrieben wird, Leistungssport in den paralympischen Trainingszentren, in den Olympiastützpunkten über die ganze Republik verteilt. Nur das Salz in der Suppe, was den Leistungssport angeht, der Wettkampf hat gefehlt. Oder wenn er stattgefunden hat, war er stark reduziert. Diese letzten 8, 9 Monate haben eigentlich vom ständigen Absagen auf der Grundlage von Krisenstab-Sitzungen stattgefunden. Es war ungeheuer schwierig, auch nur einen Ansatz von Sportbetrieb aufrechtzuerhalten. Und dann erinnere ich, dann kam das erstmalig in der Geschichte, was es sonst nur bei Kriegen gegeben hatte, die Absage von Olympischen und Paralympischen Spielen. Und da brachen ja für einige unserer Athletinnen und Athleten ebenso wie im olympischen Sport Lebensbilder zusammen. Man hatte sich eben auf diesen Juli, August mit Olympischen und Paralympischen Spielen ausgerichtet. Da hat man sein Studium nach orientiert. Man hat sich bei Arbeitgebern Freizeiten vereinbart. Man hat gesagt, so das mache ich danach denn wieder anders. Und auf einmal war das alles nicht mehr. Mhm. Und Weltmeisterschaften wurden ebenso abgesagt wie Weltcups. Ich kann an einer Hand abzählen, wo es noch Begegnungen auf Weltebene gegeben hat, manchmal erst ganz knapp vorher stattgefunden, oder es waren Veranstaltungen, die nicht real waren, wenn ich auch den wichtigen Punkt der sozialen Begegnungen bei Wettkämpfen berücksichtigen will. Wir hatten internationale deutsche Meisterschaften im Schwimmen, die haben in einer Blase stattgefunden. Die Athleten sind angereist, sofort ins Hotel, unter Quarantäne, vom Hotel in die Wettkampfstätte und sofort wieder zurück. Übrigens ein Bild, was im Moment zu den möglichen Planungen für Tokio 21 überlegt wird und durchgespielt wird, kann man Olympische und Paralympische Spiele, wenn sie denn stattfinden können, in einer sogenannten Blase stattfinden lassen. Der Rehabilitationssport, ungeheuer wichtig für Menschen, die das brauchen für ihre persönliche Fitness und auch übers Wohlfühlen hinaus, also gesundheitlich zwingend, ist fast ganz zum Erliegen gekommen. Die ersten Vereine melden an, dass sie es finanziell nicht mehr stemmen können. Die Gebühren für angemietete Hallen laufen weiter, es finden aber keine Übungsstunden statt. Und Trainer, soweit sie hauptamtlich sind, müssen bezahlt werden. Also da unterscheidet sich der paralympische Sport nicht vom olympischen Sport. Da bin ich mit Alfons Hörmann, sind wir einer Auffassung. Der Sport erfährt in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit eine große Zäsur und die ersten Menschen, um den militärischen Begriff zu benutzen, kündigen bataillonsweise ihre Mitgliedschaften. Dennoch sind in dieser Zeit aus paralympischer Sicht einige Weltrekorde erzielt worden. Der Kugelstoßer, der Nico Kappel, hat einen neuen Weltrekord im August bei einem ganz kleinen Meeting mit ganz wenigen Teilnehmern, aber das ist ja bei der Weite im Kugelstoß egal, ob da 3 Leute bei sind oder 30, die Weite ist entscheidend, hat den Weltrekord wieder zurückgewonnen. Und der Leon Schäfer, ein einseitig amputierter Prothesenspringer, schon Weltmeister und Junior-Weltmeister, der hat dann bei einem kleinen Sportfest in Leverkusen auch im August dann auch Weltrekord gesprungen. Wir haben klassische Gala mit dem Behindertensportler des Jahres ausfallen lassen müssen, Corona-bedingt, weil in den Hallen der Abstand nicht gewahrt werden konnte und ja auch kaum Vergleichswerte da waren, wo man mit eine sportlich faire Wahl erreicht hatte, und haben dann den Sportler des Jahrzehnts wählen lassen, dann mit einer Riesenbeteiligung von über 10.000 Stimmabgaben und konnten so an das inzwischen hohe Leistungsniveau des deutschen Parasports in den letzten 10, 15 Jahren darauf aufmerksam machen.
Herr Beucher, Sie haben es ja eben schon angesprochen, Tokio 2020 wurde ja leider verschoben. Jetzt befinden wir uns ja aktuell im Lockdown. Welche Herausforderungen kommen im Speziellen auf die Parasportler durch den Lockdown jetzt zu? Man muss ja sagen, die meisten Parasportler haben ja leider nicht die Möglichkeit, sich außerhalb von den Sportstätten fit zu halten, indem sie draußen Sport machen und zum Beispiel joggen gehen.
Der Rollstuhlfahrer als Spitzenathlet kann nicht überall sich so bewegen wie der nicht bewegungseingeschränkte Sportler, und auch der Prothesenläufer kann sich schlechter im freien Raum bewegen. Das ist eine doppelte Herausforderung. Was stattfindet, das Trainieren an den Olympiastützpunkten und an den paralympischen Stützpunkten, aber alles eben auch eingeschränkt und immer wieder unterbrochen durch Sperrung der Hallen. Jetzt haben schon, wenn Tokio stattfindet, viele unserer Athletinnen und Athleten schon die Qualifikationsnorm erreicht. Und da sind wir uns einig, wie im olympischen Sport, dass die dann fortgelten. Die müssen sich noch neu qualifizieren. Aber es gibt eben auch einen Großteil der wahrscheinlichen Mannschaftsgröße von 160 bis 170 Athletinnen und Athleten und einige Mannschaften, die noch eben die Qualifikation brauchen. Und so haben wir jetzt ganz aktuell ein internationales Sitzvolleyballturnier. Das sollte im Februar in Duisburg stattfinden, verschoben. Das ist jetzt kombiniert am gleichen Ort mit einer Inklusions-Kanu-WM, wo die mit den Europameisterschaften der Kanuten im Juni diesen Jahres. Und Sie sehen an diesen Planungen, die wir vorheben, für uns ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Da vertrauen wir eben darauf oder hoffen, dass bis dann die Pandemie so weit im Griff ist, dass verantwortbar solche Events stattfinden können, ob mit oder ohne Zuschauer.
Sie planen entsprechend erstmal mit der Teilnahme an gewissen Wettkämpfen für die Parasportler. Sollten diese jedoch aufgrund der Pandemie und dem leider noch vorhandenen Lockdown nicht stattfinden, wird es ja wahrscheinlich schwierig für viele Parasportler, die Qualifikation für Tokio 2021 noch zu bekommen.
Die Sitzvolleyballer, unsere Nationalmannschaft der Herren, muss das Turnier dann gewinnen, um den letzten verbleibenden internationalen Platz im Sitzvolleyballturnier Tokio 21 belegen zu können. Bei den Parakanuten geht es um einige Einzelsportlerinnen und Sportler. Einige haben bereits die Qualifikation und so lässt sich das jetzt durch die ganzen Sportarten durchziehen. Was ich eben in meinem längeren Eingangsstatement gesagt habe, diejenigen, die auch altersbedingt mit Tokio aufhören wollten, mit Tokio 2020, für die ist es natürlich erheblich schwieriger, auch das Jahr noch dran zu hängen. In vielen Sportarten geht es nicht ohne tägliches Training. Und tägliches Training heißt, in der Zeit kannst du nicht studieren oder nicht arbeiten. So einfach ist dann die Formel.
Ich würde an der Stelle gerne, Herr Böcher, nochmal auf der einen Seite auf die Sportler und dann auch nochmal auf die Trainer schauen. Gerade in so Krisenzeiten, wie wir sie im Moment erleben, ist es ja auch so, dass es Sportler geben sollte, vielleicht gibt es sie auch, die vorweggehen und die auch vielleicht eine besondere Last mittragen können, wenn es darum geht, um diese schwere oder über diese schwere Zeit herüberzukommen. Wie sieht das im Parasport aus? Also wir alle wissen, dass es auch dort mit Anna Schaffelhuber, mit Markus Rehm Sportler gibt, die sich eben auch an anderen Stellen schon stärker hervorgetan haben, natürlich aufgrund ihrer Leistungen, aber auch, weil sie was zu sagen haben. Wie läuft das im Moment? Was haben Sie da für einen Überblick über das, was auch die Sportler angeht, wenn sie sich nach außen wenden und ihre Meinung auch zur momentanen Situation sagen?
Ja, das sind einfach tolle Menschen, sage ich immer. Und sie geben uns auch ein Vorbild für die gesellschaftliche Diskussion. Wie gehen wir mit plötzlichen Schicksalsschlägen im Leben um, insbesondere was körperliche Einschränkungen bekommen. Das sind ja viele unserer Sportlerinnen und Sportler, die wie du und ich im Auto saßen und unterwegs waren und zur falschen Zeit am falschen Ort waren und danach aus einem Autowrack als Querschnittsgelähmte herausstiegen. Und da sage ich immer, da geht es mir aber auch nicht um Mitleid, sondern um Respekt für deren Leistungen, zu denen sie dann in der Lage sind, wenn sie anknüpfen an das, was sie vorher sportlich gemacht haben oder über ihre plötzliche Einschränkung den Weg zum Parasport finden und dort eine Sportart erlernen beziehungsweise in einer Sportart trainieren, die sie über die deutsche Spitze und die Europaspitze bis an die Weltspitze treibt. Und das ist natürlich eine ganz besondere Zeit. Das ist aber auch etwas wieder, was wir mit den olympischen Athleten gemeinsam haben. Und in diesem Jahr im Leben mit der Pandemie ist vielleicht manch einem deutlich geworden, wie Parasport und olympischer Sport doch eigentlich in ihrer Anlage, was den Menschen angeht, die Probleme und das Umfeld identisch sind. Also dieses auf Augenhöhe sein, das hat man jetzt in dieser Schicksalsgemeinschaft erleben können. Und wir hatten bei einem großen deutschen Sender das ja bei der Sportlerwahl des Jahres erlebt. Da kam denn eben der Athletensprecher der olympischen Athleten mit unserer Paraathletin, der Radsportlerin Denise Schindler, zusammen auf die Bühne und nahmen dann einen Preis gemeinschaftlich entgegen für einen Sportverein. Und das ist auch etwas, was also auch aus der Pandemie heraus entstanden ist.
Ja, ja. Also Sie sprechen es an, da wächst dann auch noch etwas stärker zusammen, was zusammengehört, nämlich die paraolympische Seite und die Seite der Sportler an sich, die sich da komplett auf Augenhöhe bewegen in der Pandemie. Wie sieht das aber jetzt auf Trainerseite aus? Was kann man dazu sagen, wenn es darum geht, den Trainern auch eine Perspektive zu geben, etwas zu planen, was sich eigentlich nicht planen lässt?
Ja, also die Trainer planen permanent, aber sie planen auch für die Tonne. Das wissen sie. Das kann alles nur umgesetzt werden, wenn man eben Training machen kann, beziehungsweise in einen Trainingslehrgang fahren kann. Es haben ja auch jetzt Trainingslehrgänge unterschiedlich in Lanzarote und sonst wo stattgefunden, die aber alle dann eben entsprechend eingeschränkt waren oder auch mit den jeweils lokalen Bestimmungen in Einklang gebracht werden mussten. Und das ist auch ein Teil der Leistungssportdiskussion und des Leistungssportkonzepts in Deutschland, dass unsere Trainer nicht mehr wie früher einige wenige hauptamtliche Trainer waren und die meisten Honorartrainer, sondern bei uns sind jetzt auch die meisten Bundestrainer sind hauptamtliche Trainer. Das heißt, sie sind durch die großzügige Förderung, die die Bundesrepublik Deutschland im deutschen Sport auch in der Personalsache gewährt. Das heißt, sie sind bei den Verbänden angestellt und bekommen eben das Geld, was wir vom Bundestag beschlossen, vom Bundesinnenministerium dann an sie weiterreichen können. Sie sind also praktisch, sage ich, wie eine Feuerwehr in Hab-Acht-Stellung und sind so darauf vorbereitet, dass sie zu jeder Zeit, da wo es möglich ist, loslegen können.
Um bei dem Thema Pandemie vielleicht noch mal kurz zu bleiben. Die Parasportler haben ja nun deutlich weniger Zeit bis zu den Paralympics, sich fit zu halten und auch zu trainieren. Wie hoch sehen Sie das Risiko mit dem Thema Doping in diesem Zusammenhang?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und ich will die nicht beantworten, ohne darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich wir uns ohne Wenn und Aber dem Anti-Doping-Code natürlich verantwortet fühlen und das ist ein Teil der Spekulation, aber auch einer Realität entspricht. Es lässt sich natürlich jetzt in diesen Zeiten Doping schwieriger nachverfolgen und schwieriger zu kontrollieren, als wenn man in jedes Land und in jede Wettkampfstätte und an jeden Trainingsort zu jeder beliebigen Zeit angekündigt oder unangekündigt reisen kann.
Wir sollten das vielleicht nochmal aufgreifen. Das liegt ja vor allen Dingen auch an kapazitären und organisatorischen Gründen.
Ja, nicht nur das, sondern sie müssen ja dann eben auch die Menschen haben, die sie irgendwo hinschicken, wo möglicherweise Risiko geht, ist. Deshalb schränkt das schon Trainingskontrollen an, aber in dem Zusammenhang, auch da sage ich, da ist für mich das Glas mehr halb voll als halb leer, ist das ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir jetzt dieses Verfahren mit diesem Erfurter Arzt haben, der aller Voraussicht nach ins Gefängnis gehen wird und auch, dass es einhergeht mit langjährigen bis hin zu lebenslangen Strafen für die Sportlerinnen und Sportler. Da ist die internationale Hemmschwelle sehr, sehr hoch gesetzt worden. Und das ist auch gut so. Gleichwohl, ich will das nicht über den Äther sagen, würde ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch ein, zwei Länder und ein, zwei Sportarten sagen, da bin ich mal gespannt, wie man das hinkriegt, dass man da diese Betrüge, diese Betrügereien und diese unfaire Manipulation ausgemistet bekommt. Das ist eine Gesamtherausforderung des deutschen wie auch internationalen Sports. Und vor dem Hintergrund war die Sanktion, was Russland angeht, da hätte ja noch eine Schippe draufgelegt werden können. Denn letztlich ist das ja keine Frage der Fahne, die ich trage oder den Namen meines Landes auf dem Trikot, sondern da ist ja entscheidend, was im Körper drin ist. Ne?
Und, ja. Was im Körper drin sein sollte, ist ja dann mehr und mehr jetzt auch der Impfstoff. Und diese Frage wird gerade auch in den letzten Tagen heftiger diskutiert, bezogen auch auf paralympische und olympische Spiele. Wie geimpft fahren denn dann die Sportler zu diesen Spielen? Und dazu gibt es ja auch eine Haltung der Ethik, des Ethikrates, der im Prinzip erstmal Leistungssport da jetzt nicht in eine besondere Kategorie eingeteilt hat. Wie stehen Sie zu dem Thema, Herr Borcher, wenn es darum geht, Sicherheit durch Impfungen zu erreichen?
Ja, also da stelle ich das gesundheitliche Interesse der Athletinnen und Athleten und auch derjenigen, die ihnen begegnen, natürlich über alles. Da vermag ich jetzt nicht zu spekulieren, ob wir im Juli schon dran sind oder nicht dran sind. Gleichwohl rangiert auch da das Prinzip Hoffnung. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass Japan Sportlerinnen und Sportler ohne Wenn und Aber grundsätzlich ungeimpft einreisen lässt. Testen ist eine Selbstverständlichkeit und in den Planungen für das olympische Dorf und das paralympische Dorf sind ja jetzt auch schon eigene Klinikbereiche vorgesehen. Das heißt, Sie können also auch eine klinische Quarantäne dort sicherstellen. Sie können dort sicherstellen, dass dort kein Kontakt mit anderen kommt. Und ich erinnere mich an manche Flüge zu paralympischen Spielen. Da waren denn außer der Crew ausschließlich Sportlerinnen und Sportler im Flugzeug und das auch aus mehreren Nationen. Impfpflicht oder Bereitschaftserklärung, sich impfen zu lassen, das muss aktuell die Zeit zeigen. Dazu ist Januar noch nicht geeignet im Zuge des erneuten Lockdowns, darüber zu sagen, das und das findet dann und dann statt. Da müssen wir abwarten und dazu noch einen grundsätzlichen Hinweis. Wenn man im März dieses Jahres nicht so weit ist, dass man sagen kann, olympische und paralympische Spiele finden statt, dann finden sie nicht statt. Denn der Vorlauf, der organisatorische Vorlauf der Durchführung solcher zweier Großveranstaltungen vor Ort lässt sich nur schwerlich für die olympischen Sportler, während es ja dann 4 Monate und für uns 5 Monate Vorbereitung beziehungsweise die Wettkampfstätten sind ja dann die gleichen. Im März senkt sich der Daumen oder hebt sich der Daumen. Denn das ist unverzichtbar für die Paralympics wie für die Olympischen Spiele, dass man immer mindestens 3 bis 10 Monate vorher sogenannte Pre-Paralympics oder Pre-Olympics durchführt in Form von Veranstaltungen, was eben Testen der Strecken angeht, Testen der Organisation, um dann nachher pannenfreie Spiele erleben zu können.
Ja. Im Sinne von den Zuschauern, also wie, was sagen Sie, ob wir in Tokio...
Ja, es gibt mehrere, es gibt mehrere Szenarien, also von 0 Zuschauer bis Teilfüllungen der Stadien. Keiner geht davon aus, dass alle Zuschauer, die hinwollen und soweit Plätze da sind, hinkommen können. In dem Zusammenhang kommt eine weitere Sorgenwolke eben aus Japan und speziell aus Tokio, was im Moment auch Hotspot aktuell geworden ist. Und im Zusammenhang mit den damit verbundenen Kosten eine völlige Drehung der Akzeptanz in Japan zurzeit stattfindet. Die Japaner sind mit einem Jahr von über 90%, das waren dann immer 80-90% der Bevölkerungszustimmung in diese Spiele hineingestartet, die dann eben im letzten Sommer stattfinden sollten und mit Zunehmen von schlimmen eben Ereignissen und nicht in den Griff bekommen der Pandemie, gleichwohl die Asiaten und speziell auch die Japaner an Diszipliniertheit kaum zu erreichen ist oder ein beispielbares Volk ist, haben jetzt Umfragen zufolge auch nach dem Präsidentenwechsel in Japan und dem immer optimistischen Bürgermeister von Tokio, haben jetzt eben Veränderungen stattgefunden, dass eine aktuelle Mehrheit von den uns vorliegenden Umfragen der Japaner nicht gut findet, dass die Spiele stattfinden. Das ist aber kein Totschlag oder Ausschlusskriterium. Die Verträge sind alle geschrieben und in den Verträgen ist kein Ausweich darin, dass man sagt, ja halt, die Bevölkerung will das jetzt nicht mehr. Das ist eben internationalem Vertragswerk geschuldet.
Schnelltests bei den Parasportlern oder
ist das ein Plan? Das ist unterschiedlich. Das hängt mit den Trainingsstätten zusammen. Das hängt mit dem persönlichen Umfeld zusammen. Da werden sowohl Schnelltests wie auch die umfänglicheren Tests in Anspruch genommen.
Okay. Ich würde gerne, Herr Borcher, den Blick mal ein bisschen weiter noch richten über den, ich sag mal, Leistungssport hinaus. Wer sich mit Ihnen, mit Ihrer Person und mit Ihrer Geschichte auch beschäftigt hat, wird ganz schnell feststellen, wie viel Sie für den paralympischen Sport, für den Behindertensport an sich und auch für die Menschen in Deutschland diesbezüglich getan haben, die im Prinzip teilhaben wollen an dem, was letztlich Sport ausmacht und das in sehr vielschichtiger Form. Dazu haben Sie jüngst eine Broschüre im vergangenen Jahr herausgebracht mit dem Slogan Teilhabe vereinfacht und der Zielsetzung einfach auch noch mehr Menschen den Zugang zu Sport zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund schildern Sie uns doch gerne nochmal, wie sich diese Kampagne auch entwickelt hat. Auch vor dem Hintergrund, dass ich eine Zahl doch sehr faszinierend und geradezu ein bisschen erschreckend finde, dass nämlich rund 50% aller gehandicapten Menschen, Behinderten, gar keinen Sport treiben.
Ja, das sage ich immer, das ist nicht nur eine Herausforderung für uns als Deutscher Behindertensportverband mit seinen angeschlossenen Landesverbänden, Fachverbänden und Behindertensportvereinen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Denn dass Menschen gesund sind, das muss im Staatsinteresse leben. Und man wird nicht dazu gezwungen, sich gesund zu verhalten, aber man bekommt ja gesagt, unter welchen Verhaltensweisen man selber auch etwas dazu beitragen kann. Und da bekommt dem Sport aus medizinischer Sicht wie auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht eine besondere Rolle zu. Und das ist eben halt erschreckend. Das liegt aber auch bei der Ursachenforschung sind wir natürlich da schnell drauf gestoßen, auch an der Unmöglichkeit, überall in diesem Land Sport treiben zu können. Hm. Es gibt glücklicherweise mehr Menschen ohne Behinderung als mit Behinderung. Und deshalb haben wir auch nicht so ein geografisch flächendeckendes Angebot. Und da sticht genau diese Broschüre und diese Kampagne rein, dass wir auch zunehmend die Regelsportvereine des Deutschen Olympischen Sportbundes ermuntern wollen, auch Sportangebote für Menschen mit Behinderung zu machen. Die brauchen zunächst gar nicht inklusiv sein. Das heißt, dass Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung die gleiche Übungsstunde haben. Zunächst geht es um das Sportangebot an sich. Und selbst da, wo sie ebenerdig in die Hallen oder auf die Sportplätze können, haben sie spätestens die Stufen bei den Toiletten oder die Enge der Toilettentüren, geschweige sich auch dort noch duschen zu können. Und deshalb werden ja glücklicherweise keine öffentlichen Sporthallen und Sportplätze mehr gebaut, da wo sie noch gebaut werden. Auch da haben wir ja bundesweit einen riesen Nachholbedarf. Es scheitert überwiegend an der Barrierefreiheit. Das sind aber nicht nur die Barrieren, die ich hier im räumlichen Bereich habe. Es sind ja auch die Sinnesbarrieren. Was nützt jemand, der blind ist, wenn er einen abgesenkten Bürgersteig hat oder er hat die entsprechenden Erhöhungen für den Blindenstock auf dem Fußgängerüberweg, wenn er an der Ampel steht und kein akustisches Signal bekommt. Das ist ein Beitrag einer aufgeklärten Gesellschaft und da sind viele, viele Länder viel, viel weiter als wir. Da muss man auch in dem Zusammenhang immer wieder die skandinavischen Länder nennen. Und das ist eine nicht nur Herausforderung, da muss täglich dran gearbeitet werden. Und erst wenn der Zugang möglich ist, dann kann ich eben an den Kopf appellieren und sagen, Mann, mach doch mal auch für dich selbst etwas. Und du verschaffst dir ja nicht nur mehr Lebensqualität, indem du bewegungsfähiger bist, du verschaffst dir auch Lebensfreude. Und das ist hier eben der Teil mit, wo es nicht nur um niederschwellige Angebote geht, sondern wo auch ein Regelsportverein sagen kann, Mann, das könnten wir doch auch machen. Ja. Das könnten wir doch da auch bieten. Und es gibt ja nur klassische inklusive Sportarten, Rollstuhlbasketball nenne ich da immer an erster Stelle. Da können ja bis auf höchste Spielklassenebene können im Rollstuhlbasketball Menschen mit und ohne Behinderung mitspielen. Dieses Buch, was wir rausgegeben haben, was natürlich auch online bei uns auf der Verbandseite www.dbs-npc.de, das heißt also www.dbs für Deutscher Behindertensportverband -npc, National Paralympic Committee.de. Da kann man es eben abrufen, aber man kann eben uns auch anschreiben, dann bekommt man es zugeschickt. Und wir haben bereits innerhalb der ersten 3 Wochen nachdrucken müssen. Ein solcher Run hat auf dieses Buch bestanden und sehr viele Medien haben das aufgegriffen, haben Sportvereine, die inklusiven Sport oder Behindertensport oder Regelsportvereine, die für Behinderten Sportler etwas angeboten haben, haben die Medien aufgegriffen und darüber berichtet. Also das ist noch ein ständiger Prozess und da bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie an dieser Stelle das erwähnt haben.
Sie haben in Ihrer Kampagne so schön schon gesagt, die Basis stärken und den Nachwuchs begeistern. Wie kommen Sie denn genau an Ihren Nachwuchs ran?
Ich muss sich mit rechnen, dass Sie zum Schluss auch noch eine Achillesferse des Behindertensports ansprechen. Und das ist, aber man kann auch nicht laut genug drüber reden, das ist vor allen Dingen die Nachwuchsfindung. Man muss ja erst finden, da wo Bedarfe sind. Und wie in so vielen Lebensbereichen steht da, was ich absolut verteidige, aber trotzdem muss ich es als Schwierigkeit beschreiben, steht der Datenschutz davor. Wir können nicht bei den Schulministerien oder Schulämtern nachfragen, gebt uns mal bitte eine Adresse von den Schülerinnen und Schülern mit Behinderung an euren Schülern. Und das ist ja noch schwieriger geworden an einer Förderschule, sei es für körperliche oder geistige Behinderung. Da geht man hin und stellt sich vor, und da gibt es meistens auch engagierte Lehrer, die ohnehin den Gang zum Behindertensport zwangsläufig gefunden haben oder auch im Behindertensport aktiv sind. Aber glücklicherweise können ja immer mehr Kinder mit Behinderung in Regelschulen unterrichtet werden. Und das ist praktisch wie eine Datenschutzmauer. Wenn da kein Schulleiter sportaffin ist oder in dieser Regelschule dort kein Lehrer oder eine Lehrerin sportaffin sind, dann kommen wir da nicht rein, wenn die Eltern sich nicht bemühen. Und das ist also jetzt ein Appell einfach, den wir immer wieder starten an Lehrerinnen, an Lehrer, an Schulleiter, aber auch an die Schulträger, aber insbesondere auch an Eltern. Verhelfen Sie doch Ihrem Kind nicht nur das Gefühl, gleich zu sein, nur mit dem kleinen Unterschied eben eine Behinderung zu haben, sondern verhelfen Sie Ihrem Kind doch auch zu Lebensfreude und zu Erfüllung, den man durch den Sport bekommen kann. Und kümmern Sie sich, wo es Behindertensportvereine in Ihrer Nähe gibt. Und unsere Landesverbände haben dieses, ich muss es als ein Dilemma bezeichnen, auch aufgegriffen und haben sogenannte Talentscouts ausgebildet, die also gezielt Schulen aufsuchen. Das gibt es leider noch nicht in allen Landesverbänden, ist ja auch eine finanzielle Frage immer, wie so alles in diesem Leben. Und haben wir schon ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben einen jungen Radsportler, sind wir drauf gestoßen, der für sich immer trainiert hat, eine junge Kanutin. Und was natürlich, wenn man zunächst unbehindert ist und man wird durch einen Unfall behindert, in fast allen Kliniken und insbesondere in den Unfallkliniken sitzen Sportlerinnen und Sportler von uns am Bett, sei es als Physios oder sei es als Mutzusprecher und zeigen den Jungen oder Älteren oder wer auch immer denn dort frisch operiert ist und denkt, jetzt geht nichts mehr, was noch alles geht. Auch das betone ich immer wieder im politischen Raum. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die wir dort wahrnehmen. Denn das wissen wir ja auch von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung zum Beispiel, die dann über ihre Berufsgenossenschaften auch dafür sorgen, dass gezielte Reha-Sportmaßnahmen angeboten werden, auch mit dem Ziel, den verunfallten Menschen wieder in den Arbeitsprozess integrieren zu können. Also hier greift gesellschaftliches Interesse, Gesundheitsprävention und Sport greifen hier ineinander. Und auch da werde ich nicht müde zu betonen, dass wir auch da eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfüllen.
Absolut. Herr Beucher, wir könnten jetzt bestimmt noch ein Stündchen weitersprechen. Thomas Gottschalk würde sagen, wir haben schon wieder gnadenlos überzogen, aber es ist ja auch wichtig. Insofern ist es uns auch sehr wichtig, dass wir Ihnen und diesen Themen viel Raum geben. Ich würde gerne zum Ende noch einen Blick nach vorne werfen und den in Kombination vielleicht auch ein Stück weit mit den Finanzen, die Sie ja schon angesprochen haben. Wenn es darum geht, wieder hochzufahren, Sie sagten vorhin, es wird nicht wieder sein wie früher oder wie vorher. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen vor dem Hintergrund der doch ja stark beanspruchten finanziellen Möglichkeiten, die in allen Bereichen im Moment nicht sehr rosig aussehen, wie es dann für insbesondere eben den Behindertensport darum gehen wird, wieder hochzufahren und gleichzeitig sich das auch leisten zu können? Geben Sie uns doch gern da noch einen hoffentlich positiven Ausblick.
Ja, das, ob das nur pandemiebedingt ist, vermag ich nicht zu sagen. Das wird ja in den Konzernetagen immer entschieden, wen man unterstützt und wen man nicht unterstützt. Ich kann erfreut sein, und ich weiß jetzt nicht, wie weit ich Werberücksichtnahmen hier bei Ihnen haben muss, dass einige unserer Sponsoren und Sponsoren es einfach die Verträge unterschrieben haben, dass sie weitermachen. Aber es sind auch Leute, die haben das Engagement eingestellt und haben nicht zum 01.01.2021 verlängert oder haben erheblich reduziert. Also der verlässlichste Part, in der ohne einen Privatsponsor zu nahe zu treten, ist, aber das reduziert sich überwiegend auf den Leistungssport, das ist der Bund. Das heißt, die im Bundestag beschlossenen Gelder für den Leistungs- und Parasport, für den Leistungssport der Para- und Olympiasportler und den damit verbundenen Personalausgaben, das setzt das Bundesministerium des Innern, um bei der alten Bezeichnung zu bleiben, setzen die 1:1 um. Aber wenn natürlich uns Großsponsoren verlassen oder sagen, das passt nicht mehr in unser Portfolio oder unsere Vorstellung, da sage ich dann eben einfach, da sind wir Zweiter. Und da sind eben halt Firmen dabei, die, und ich will ja keinen Neidkomplex anrühren, aber es ist schon ein Unterschied, wenn man sieht, dass große Firmen in eine attraktive Sportart ungehemmte Millionenhöhen reinpumpen und bei uns Kürzungen vornehmen. Da ist jetzt die Podcast-Sendung nicht geeignet, das hier zu machen. Wir müssen das eben auch im Verband besprechen, wie wir damit umgehen. Aber es wäre komisch und verlogen, wenn ich nicht sagen würde, das ärgert mich schon und führt zum Kopfschütteln. Wie weit jetzt wir einen Mitgliederrückgang haben werden, das wissen wir nicht. Es gibt die Mitgliederbestandserhebung immer im Frühjahr des jeweiligen Jahres für das letzte Jahr. Wenn ich die Zahlen hochrechne, wo überall Kündigungen in den Landesverbänden eingegangen sind, dann werden wir da einen schmerzlichen Verlust im zweistelligen Prozentbereich mindestens bei den Mitgliedern haben und auch einige Vereine, die einfach nicht mehr können. Und das ist beim Deutschen Olympischen Sportbund ähnlich. Da hoffe ich, dass wir nach Überwindung der Pandemie auch wieder schrittweise, aber dann schnell wieder hochfahren können, weil das greift ja alles ineinander. Wenn ich weniger Vereine habe, habe ich weniger Betreuungsaufgaben und wenn ich weniger Sportlerinnen und Sportler habe, habe ich eben auch nicht so ein aktives Verbands- und Vereinsleben vor Ort. Und man kann ja glücklicherweise nicht Menschen, die in den Verbänden arbeiten, je nach Bedarf anheuern und feuern, sondern da wird noch manches Gehirnschmalz gebraucht, um da Wege aus der Krise zu finden, kreativ wie innovativ. Ich bin aber hoffnungsfroh bei der jungen Mannschaft, die wir in der Bundesgeschäftsstelle haben, bei dem Generalsekretär und auch was die Innovationskraft des Verbandes in seinen Landesverbänden angeht. Denn wir feiern in diesem Jahr, wenn es was zu feiern gibt, das heißt Geld für eine Feier da ist, feiern wir 70 Jahre Deutscher Behindertensportverband. Und wenn ich überlege, wie dieser Deutsche Behindertensportverband sich von einem reinen versierten Sportverband zu einem international anerkannten Sportverband entwickelt hat, dann ist das in den 70 Jahren schon besonders beachtlich. Und wenn ich sehe, was allein in den letzten 20, 30 Jahren sich verändert hat, das war und ist ja manchmal und heute noch atemberaubend. Aber da arbeiten wir auch kräftig dran, dass es weiter so geht. Und der Sportler guckt ja außer beim Start meistens nach oben und nicht nach unten.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Borcher. Dieses Bild, das möchte ich gerne mitnehmen, auch in Gedanken an die vielen Behindertensportgalen, die wir schon zusammen erleben konnten. Und ich hoffe, dass es die dann auch ganz bald wieder geben wird und dass Sie gemeinsam mit den Trainern und weiteren Athleten auch wieder Sieger auf der Bühne präsentieren werden. Denn ich denke, das Stichwort Hochfahren, das ist das Entscheidende. An der Stelle hoffen wir alle, dass das ganz schnell und bald wieder passieren wird. Wir bedanken uns an der Stelle erstmal für das Gespräch, für diese Runde. Das ist schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünschen Ihnen und Ihrer Familie auch erstmal alles Gute. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis ganz bald.
Herzlichen Dank. Ich gebe das alles heftig erwidert zurück mit gleichem Umfang und nehme Sie bei dem auf bald beim Wort. Ich setze Sie einfach mal auf Wiedervorlage und Sie haben mir jetzt alle Ihre Nummern gegeben. Sie werden mir nicht ausweichen können.
Herr Beucher, vielen Dank für das nette Gespräch. Bis bald.
Ja, das war ein längerer Podcast, liebe Olivia, aber auch mit sehr ernsten Zügen, muss ich sagen.
Ja, allerdings, lieber Sebastian, mit vielen spannenden Themen und ich hätte noch so viel mehr fragen können.
Und man merkt natürlich, dass er auch mal in der Politik war und stand ja bei dem Sportausschuss des Deutschen Bundestages vor. Das sind natürlich Erfahrungen, die man in solchen Gesprächen dann auch immer ein Stück weit mit raushört und kann sich trotzdem lebhaft vorstellen, wie schwer es nicht nur für seinen Verband, für die Verbände insgesamt derzeit ist. Trotzdem bleiben wir optimistisch und schauen positiv nach vorne. Und ich freue mich schon auf den nächsten Gast mit dir. In wenigen Tagen ist es soweit und dann werden wir auf jeden Fall weitersprechen.
Bis bald. Tschüss, Sebastian.
Ciao.